den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der Jahreswechsel ist die Zeit der Rück- und Ausblicke. Was ist im vergangenen Jahr passiert? Was erwartet uns in den nächsten 12 Monaten? Die Harburger Anzeigen und Nachrichten druckten am 29. Dezember ein Resümee des Wirtschaftsjahres 1925 von Dr. Otto Hugo ab. Der 1878 bei Osnabrück geborene Hugo war Mitbegründer der Deutschen Volkspartei, saß für sie im Reichstag und vertrat auch darüber hinaus die Interessen der Schwerindustrie. Daher überrascht es wenig, dass sich seine Bilanz besonders gegen die sozialen Tendenzen in der Arbeitspolitik wendet, die durch ihre hohen Ausgaben die Industrie schwächen würden. Erst müssen Werte entstehen, bevor der Staat sie ausgeben kann. Frank Riede präsentiert uns die Ratschläge, die Otto Hugo gibt, um in Deutschland einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben.
Das Wirtschaftsjahr 1925 von Dr. Otto Hugo, Mitglied des Reichstags, Syndikus der Industrie- und Handelskammer zu Bochum. Als ich vor Jahresfrist zum Wirtschaftsjahr 1924 in diesem Blatte Stellung nahm, habe ich das Wesentliche dahin gekennzeichnet, dass das Hauptziel der Wirtschaftspolitik des Jahres 1924 die Hervorbringung einer gesteigerten Gütererzeugung hätte sein müssen. Ich habe hinzugefügt, dass die Regierung Marx offenkundig darauf verzichtet habe, eine solche Produktionspolitik zu betreiben. Im Gegenteil, dass sich aus ihrer ganzen politischen Haltung eine Vernachlässigung und Verleugnung der produktionswirtschaftlichen Gesichtspunkte ergeben habe. Leider muss von dem Jahre 1925 das Gleiche gesagt werden. Wenn wir heute uns in dem Zustand einer beispiellosen Wirtschaftskrise befinden, so ist die Ursache eben darauf zurückzuführen, dass sich seit der Revolution in Deutschland eine völlig verfehlte wirtschaftspolitische Auffassung festgesetzt hat und mit ihren staatssozialistischen Grundsätzen weit über die Kreise der Sozialistischen Partei hinaus die Politik beherrschte. Das ist jener Standpunkt, der dem Staat die Aufgabe zuweist, die Existenz der Menschen zu gewährleisten und ihm die gesetzlichen Mittel in die Hand gibt, aus der Wirtschaft für diesen Zweck herauszuholen, so viel sich nur herausholen lässt, ohne dabei zu bedenken, dass man nicht nur schöpfen kann, sondern auch wieder füllen muss. Darin liegt schließlich auch die tiefste Ursache unserer ganzen Not, dass wir lange Zeit, eigentlich seit dem Kriegsanfang, aus dem Vollen unserer Wirtschaft geschöpft haben, in dem Wahn, dass sie unerschöpflich sei, dass wir ihr alle Lasten zur Durchführung der sozialen und sozialistischen Grundsätze auferlegt haben, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob es möglich ist, dass die Produktion diese Lasten tragen kann. Regierung und Parteien haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wohin die restlose Ausschöpfung der Wirtschaft führt. Die Wirtschaft ist nichts anderes als das nationale Ernährungsmittel des deutschen Volkes. Staat und Wirtschaft sind aufeinander angewiesen. Der Staat, der der Wirtschaft nicht Luft und Licht lässt, der sie erdrosselt und erdrückt, der sie auspowert und erschöpft, ist mit allem, was er bedeutet, verloren. Man braucht sich nur die geradlinige Fortsetzung der heutigen Katastrophenpolitik auszudenken. Immer neue Betriebe brechen zusammen, immer gewaltigere Arbeitslosigkeit erschöpft die Kraft, die zu ihrer Milderung erforderlichen Mittel aufzubringen, und immer mehr Betriebe hören auf, Steuerleistungen zu vollbringen. Der Rest wird immer schwächer zu diesem Zweck. Das Schlussergebnis kann ja nichts anderes sein als wie der völlige Zusammenbruch des Staates durch die Unfähigkeit, die Beamtengehälter zu zahlen und damit die öffentlichen Funktionen aufrechtzuerhalten. Ich habe oft im Laufe des Jahres und auch in den verflossenen Jahren diese meine Meinung ausgesprochen. Immer wieder wurde ich als unsozial, als reaktionär verschrien, immer wieder aus den Kreisen der Beamtenschaft, aber auch der gewerkschaftlichen Schichten beschimpft mit dem Vorwurf, dass ich Interessenpolitik vertrete. In Wirklichkeit vollzieht sich nunmehr alles das, was ich als das letzte Ergebnis einer Malträtierung der Wirtschaft im Laufe der Zeit gekennzeichnet habe, in noch brutalerer Weise und gefährlicherem Tempo, als ich selbst es hätte voraussetzen können. Gegenüber dieser Lage versagt völlig die Politik, die die Reichsregierung auch im Laufe des Jahres 1925 eingeleitet hat. Gewiss ist es richtig, dass unsere Volkswirtschaft nur wieder in den Gang gebracht, die passive Handelsbilanz nur wieder beseitigt werden kann, wenn wir über den Preisabbau zu einer Verbilligung der Waren, zu einer Steigerung der inneren Kaufkraft der Mark gelangen. Aber die Mittel, die zu diesem sogenannten Preisabbau von Seiten der Reichsregierung bisher angewandt sind, halten sich durchweg an der Oberfläche und sind formalistischer Natur. Man versucht, die Symptome der Krankheit zu bekämpfen, anstatt die Krankheit in ihrem Keim und in ihren Ursachen auszurotten. Die Folge einer moralischen Zerrüttung aller Geschäftsprinzipien, wie sie durch Kriegswirtschaft, Inflation und Kreditnöte der jüngsten Zeit gezüchtet wurde, ist ein Übelstand, der ausgerottet werden muss. Aber damit allein ist es eben nicht geschehen. Nicht der üble Wille, nicht der Eigennutz der Menschen hat diese hohen Preise geschaffen, hat die Wirtschaft gelähmt und sie mit der Unterbilanz von 5 Milliarden Goldmark in der Ausfuhr verschuldet, sondern die Ursache ist die gewaltige Häufung der Geschäftsunkosten auf die Produktion. Um diese Zustände einer Universalkrise abzustellen, bleibt deshalb auch nichts anderes übrig, als die Unkostensätze zu vermindern und neues Kapital zu schaffen. Unkostensätze sind die gewaltigen öffentlichen Ausgaben, die über das Maß des Erträglichen gesteigerten Sozialleistungen, die infolge einer tariflichen Zwangswirtschaft gefesselte Lohn- und Arbeitspolitik, die mit nervöser Hochspannung geladene Geldpolitik der Banken und anderes mehr. Will man deshalb retten und will man dem jagenden Verhängnis des Jahres 1925 Einhalt gebieten, so bleibt nichts anderes übrig, als den Grundsatz, dass der Staat für alle zu sorgen hat, zu verlassen und an seine Stelle den Grundsatz zu setzen, dass jeder Einzelne im Volke die höchste Energie und die höchste Kraftentfaltung aufzubringen hat, um für den Staat und das Ganze das meiste zu leisten. Es bedarf der geistigen und moralischen Umstellung in unserem Volke in der Richtung, dass jeder zum Diener des Staates, zum Mitschöpfer neuer Lebensfähigkeit wird und dass damit durch die Wirtschaft, dem Volke und dem Staat neue Lebenskraft zugeführt wird. Es bedarf der Wiederherstellung der Rentabilität der deutschen Wirtschaft, der Neubildung von Kapital, der Stärkung der Kaufkraft der Mark, um die sozialen und materiellen Leistungsfähigkeiten gegenüber dem arbeitenden Volk zu steigern. Nicht durch die schematische Erhöhung der Löhne und Gehälter, sondern durch Verbilligung der Waren auf produktivem Wege kann dem Volke geholfen werden. Nicht mehr Geld, sondern besseres Geld heißt die soziale Lösung. Ein völlig verarmtes Volk, in dem die Produktion zum Erliegen kommt, wie wir es gegenwärtig erleben, kann wirtschaftlich nicht erwarten, dass das Volk in gleicher Weise oder vielleicht besser versorgt wird wie vor dem Kriege. Damals beutete der Staat die Wirtschaft nicht aus und konnte die Beamten trotzdem besser versorgen. Damals gab es keine zentralen Tarife und trotzdem stand sich der Arbeiter besser als heute. Die Errungenschaften der Revolution spuken in den Köpfen der Menschen, wirkten sich aber unsozial durch Arbeitslosigkeit und Teuerung für das deutsche Volk aus. Nur durch schöpferische Arbeit, durch die bereitwillige, ungehemmte Entfaltung aller Kräfte, ist diejenige Gesundung wiederherzustellen, die von selbst die Korrektur der heutigen Krisenverhältnisse hervorbringen wird. Alle Besserungsmöglichkeiten können gegenwärtig nur von der Erkenntnis ausgehen, dass die Lebensnotwendigkeiten der Wirtschaft unbedingt den Vorrang gegenüber allen Ansprüchen der Politik genießen, auch vor der Kultur, der Sozial- und der nationalen Außenpolitik. Denn die beiden Ersteren können ohne eine mittelschaffende Wirtschaft nichts leisten, und die beste Außenpolitik nützt nichts, wenn sich innerlich das sinnlose Sterben der Wirtschaft auch im Jahre 1926 fortsetzt und das ganze deutsche Volk zu elenden Bettlern würde. Deshalb steht an der Jahreswende 1925/26 als ernstes Minitekel, aber auch als der letzte Weckruf die Mahnung: Die Bahn frei für ein ungehemmtes Arbeiten und Schaffen des ganzen deutschen Volkes zu seiner eigenen Rettung.
Was wollen wir trinken im 7. Podcast-Jahr? Was wollen wir trinken? Ich hab Durst. Was wollen wir hören im 7. Podcast-Jahr? Was wollen wir hören? Wissensdurst. Ihr werdet nichts hören im 7. Jahr. Ihr werdet nichts hören. Vorerst einmal, ihr werdet nichts hören, vorerst einmal. Ja, lasset uns hoffen fürs siebte Podcast-Jahr. Ja, lasset uns hoffen. Wäre schad. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.